unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Wäre das alles ein Horrorfilm, dann könnten diese Szenen vor dem Vorspann laufen. Ein Blutkreislauf, gesehen durch das Okular eines Mikroskops. Das Herz pumpt gleichmäßig. Alles fließt ruhig, rote und weiße Blutkörperchen und Blutplättchen fließen vorbei. Der Puls wird plötzlich unregelmäßiger, hektischer. Und in den Blutbahnen tauchen Fremdkörper auf. Kleine Kugeln, gespickt mit kurzen Antennen auf der Oberfläche, mischen sich ins Plasma. Unter den Herzschlag mischt sich düstere Musik, während die Kamera plötzlich scheinbar die Körperoberfläche des Wirtstieres durchschneidet. Der Bildschnitt führt direkt auf eine menschliche Handfläche. Das Bild zieht immer weiter auf, von den Händen auf einen Mann, der mit Tierkäfigen hantiert. Weiter zu seinen Kollegen um ihn herum, weiter über das Gewimmel und Gewusel eines großen Marktes, über die Umrisse einer Stadt, die Konturen Chinas und schließlich die Erde. Ja, also Roland Emmerich hätte die erste Übertragung des Coronavirus auf einen Menschen vielleicht so beschrieben. Die Welt ist allerdings kein Emmerich-Film, weder der Planet noch unser Brötchengeber. Wir wissen noch recht wenig über Patient Zero und das Tier, das ihn angesteckt hat. Es soll in Wuhan passiert sein, auf dem Huanan-Markt inmitten der 11 Millionen Menschenmetropole. Hier wird vom Huhn bis zum Hund, vom Kolibri bis zum Krokodil, vom Fisch bis zum Fuchs alles feilgeboten, was da fleucht und kreucht, damit es später gart und kocht. Der Markt stillt jeden Appetit. Er ist ein Ort des Genusses und der Traditionen und eine der Attraktionen der Stadt. Fotos von vor dem Ausbruch zeigen, alle Waren, ob am Leben oder am Sieden, sind dicht an dicht gedrängt. Und zwischen ihnen schieben sich Tausende und Abertausende Menschen durch die engen Gänge zwischen den Ständen und Garküchen. Hier, so glauben die chinesischen Behörden, ist das neuartige Coronavirus vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Und von den ersten Infizierten weiter auf andere Menschen. Es hat bei vielen Husten, Fieber und schwere Lungenentzündungen ausgelöst und sich immer weiter ausgebreitet. Bis zu uns. Eine weltumspannende Krankheit mit potenziell tödlichem Ende, gegen die es keine Impfung gibt. Eine mutierte Verwandte der SARS-Pandemie, der zwischen 2002 und 2003 fast 1000 Menschen weltweit zum Opfer fielen. Wie viele werden es diesmal sein? So gesehen ist diese Krankheit schon ein bisschen unheimlich, oder? Hey, ich habe 2 Kinder in Berliner Kitas, ja? Ich habe keine Angst vor irgendeinem Virus aus China. Viren aus China haben Angst vor mir. So dröhnte Philipp kürzlich in einer Redaktionskonferenz und erntete wissendes Schmunzeln von allen Eltern. Tatsächlich ist jede durchschnittliche Kindergartengruppe auf diesem Planeten ein Horrortrip für Hypochonder. Röchelnde Rotznasen, schnaubende Schnupfmäuse und hustende Hosenmatze toben und schniefen und krabbeln und sabbern und reichen in der Gruppe solidarisch alles an die anderen weiter, was den Eltern zu Hause dann das Leben zur Hölle macht. Infekte, Durchfall, Läuse, Madenwürmer, don't ask. Ja, und tatsächlich betrifft uns das, was unsere Kinder aus der Kita mit nach Hause bringen, wesentlich mehr als ein Virus, das sich von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen tausende Kilometer von uns entfernt ereignet. Gefühl zwingt uns alle 8 Wochen irgendwas als Familie in die Knie, seit wir die Krümel haben. Wir haben sogar schon eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht, zu Neujahr, die völlig zu Unrecht nicht für den Deutschen Podcast-Preis nominiert wurde. Übrigens gefühlt als einzige Podcast-Folge auf diesem Planeten ever. Was irgendwie auch schon wieder Avantgarde ist. Und das, was man sich hierzulande in Kitas, Großraumbüros, U-Bahnen oder Fahrstühlen einfangen kann, das machte einen ja potenziell nicht einfach nur krank. Vor 2 Jahren, im Winter 2017 bis Frühjahr 2018, tötete eine Grippewelle in Deutschland 25.000 Menschen. 25.000! Bestätigte Todesfälle durch das Robert-Koch-Institut. Und mit denen haben wir beruflich bedingt oft zu tun. Und glaubt uns, die neigen nicht zum Dramatisieren. Wovor also haben wir Angst? Vor Corona? In Zahlen ist Corona gegen unsere Grippeviren ein eingewachsener Zehennagel. zumindest noch. Aber so funktioniert Angst nicht. Angstforscher und Psychologen erklären sie so. Angst ist ein durch und durch irrationales Gefühl. Angst speist sich nicht aus Statistiken. Angst entsteht nicht aus Zahlenkolonnen. Angst entsteht nicht im Alltäglichen, Gelernten, Gewohnten. Angst macht uns das Unbekannte, das Neue, das Ferne, das auf uns Zukommende. Grippe ist ein Wort, das Oma schon benutzt hat. Und dann musste man eben 2 Wochen ins Bett und bekam Tee und Suppe auf den Nachttisch und etwas vorgelesen, wenn's gut lief. Corona ist ein neues Virus. Es kommt vom anderen Ende der Welt. Es war mal in einem Tier drin. Und die Krankheit, die es auslöst, hat streng genommen nicht mal einen Namen. Denn Corona ist ja nur der Erreger. Diese Krankheit ist etwas nie Dagewesenes, Neuartiges, Namenloses, etwas Mutiertes. Das schürt unsere Ängste. Egal, ob eine Straße weiter jemand an der Grippe stirbt. Denn das große Unbekannte lässt Raum für die Fantasie und für Erinnerung. Im 14. Jahrhundert überzog die Pest Europa und raffte ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung dahin. Die Historiker streiten darüber, wie viele genau. In jedem Fall traf die Krankheit einen Kontinent, der nichts über sie wusste, nicht im geringsten medizinisch oder organisatorisch auf sie vorbereitet war und ihr nichts entgegenzusetzen hatte als Aberglauben und Gebete. Heute gruseln wir uns über Hollywood-Filme wie Outbreak von Wolfgang Petersen, wo bislang unbekannte Viren aus fernen Ländern eingeschleppt werden und heldenhafte Ärzte sich ihnen entgegenstellen und sie besiegen wie gegen eine böse, übersinnliche Macht. Der Film wird umso bedrückender, wenn man sich vor Augen führt, wie unverblümt er den Ebola-Virus thematisiert. Aus europäischer Sicht ist Ebola, das seit 1976 fast ausschließlich in Afrika auftritt, zwar so weit entfernt wie der Pestausbruch im Mittelalter und dennoch greifend dieselben Angstreflexe. Was, wenn es übergreift? Was, wenn es zu uns kommt? Knapp 12.000 Menschen fielen zwischen 2014 und 2016 der Ebola-Epidemie in Westafrika zum Opfer. Und wer es noch ein wenig fantastischer mag, kein Zombie-Film, keine Serie wie The Walking Dead ohne einen geheimnisvollen Erreger, ohne einen unerklärlichen Ausbruch einer Seuche, die den Menschen das Menschsein nimmt, die Zivilisation beendet und in archaische Zeiten zurückwirft, Menschen tötet und in blutrünstige Bestien verwandelt. Natürlich ist das, nach allem, was wir heute wissen und zu wissen glauben, reine Fiktion, aber als fiktionales Konzept funktioniert es. Philipp ist ein The Walking Dead-Fan der ersten Stunde und er liebt das Gedankenspiel. Was wäre, wenn? Wie würden wir leben? Wie überleben? Was würde aus unserer Welt werden? Was würde von unserer Zivilisation allgemein und von unserer Zivilisiertheit übrig bleiben? Das geht bei Philipp schon so weit, dass er alljährlich auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Friedrichshain für Unsummen beim Axtwerfen mitmacht und erklärt, dieses Talent, denn er kann es ganz gut, könne im Fall einer Zombie-Apokalypse noch wertvoll werden. Don't ask. Soweit eine Corona-Infektionswelle auch von der Zombie-Apokalypse entfernt ist. Manche Angstreflexe sind ähnlich. Das wohlige Gruseln ist nicht weit entfernt von unseren unterschwelligsten Ängsten. Wir geben Seuchen gerne Gesichter. Die Pest war der schwarze Tod. Ein Vorfahre des Zombies, oder? Witzigerweise tun wir das zu Hause auch, also Krankheiten Gesichter geben. Und zwar notgedrungen. Es macht wenig Sinn, mit 2- und 4-Jährigen grundlegende Hygieneprinzipien zu vereinbaren, ohne zu erklären, warum das notwendig ist. Warum die Hände gewaschen werden müssen, wenn wir nach Hause kommen. Warum wir Zähne putzen müssen, diese furchtbarste aller denkbaren Foltern. Warum wir wenigstens halbwegs gesund essen wollen. Warum Obst und Gemüse auf unserem Speiseplan stehen müssen und nicht nur Wurst und Spaghetti und Pizza. Und warum? Klar, weil unsere natürliche Umgebung voll von Erkältungsviren ist, von fiesen Durchfallerregern und gar sich scheußlich kringelnden Madenwürmern. Again, don't ask, please. Tja, diese Erklärung langweilt unsere Zwerge zu Tode. Haben wir versucht. Also gibt es in unserem Leben natürlich Zahnteufel. Klar, niederträchtige kleine Brüder von Karies und Baktus, den Kinderbuchbakterien, die im Mund des kleinen Putzmuffels Max ihr zerstörerisches und schmerzliches Unwesen treiben. Mit unseren Zahnteufeln versuchen wir unseren beiden Wichten Angst einzujagen, um sie zur Mundhygiene zu bewegen. Mit übersichtlichem Erfolg. Besser reagieren Oscar und Lilly auf die dräuende Fieberhexe.
Eine hinterlistige, böse Gestalt, die sich der Körper derer bemächtigt, die sich nicht die Hände waschen und kein Obst und Gemüse essen. Und sie bringt Schnupfen mit Husten und klar Fieber.
Ist das albern?
Ja, absolut.
Meine Oma, die behauptete damals sogar, die Fieberhexe wohnt genau in diesem Fenster, an dem mein Bruder und ich mit ihr mal vorbeigingen. Ja, da hing tatsächlich so eine Brockenpuppenhexe. Und einmal hing sie nicht dort und meine Oma so, seht ihr, jetzt ist sie zu den Kindern geflogen, die ihr Obst und Gemüse nicht essen. Boah, wir haben danach gegessen, was das Zeug hält. Ja, und drohenden Krankheiten und Gebrechen ein Gesicht zu geben, hat auch uns geholfen, unseren Kindern eine unsichtbare Bedrohung vor Augen zu führen. Klar ist das albern und manipulativ. Aber sie waschen sich zumindest jetzt immer die Hände und putzen oft die Zähne, wenn auch nie ohne schwerwiegende Dramen. Mit großen Augen beißt die kleine Liese nun herzhaft in Orangenstückchen.
Lilly, komm, iss mal deine Apfelsine, sonst kommt die Fieberhexe. Komm.
Oder Zahnteufel.
Oder die Zahnteufel, na, die kommen dann nicht. Aber die Fieberhexe, komm, wir wollen doch sagen, geh weg, Fieberhexe.
Oder Zahnteufel.
War Erziehung nicht immer eine Mischung aus Liebe, Drohung, Bestechung und Manipulation? Ach, kommt schon, natürlich ist es das, wenn man ehrlich ist. Die Fieberhexe ist unser Verbündeter. Und manche brauchen so sehr ein Gesicht für eine Krankheit, dass sie inzwischen angefangen haben, Corona ganz offen mit Menschen mit asiatischem Aussehen zu assoziieren. Vorsichtig formuliert. Menschen mit asiatischen Wurzeln berichten davon, dass in der U-Bahn Schals über Mund und Nase gezogen werden, dass Mitfahrende sich von ihnen wegsetzen, gar das Abteil wechseln. In Wartezimmern von Notaufnahmen werden wütend Atemschutzmasken gefordert, wenn asiatisch aussehende Menschen mit Husten vorstellig werden. Und am Arbeitsplatz müssen Asiaten pflichtschuldig über Kollegen lachen, die demonstrativ einen Platz weiterrücken. Ha, ha, ha. Ja, das treibt absurde Blüten. Die Rede ist schon von Menschen aus dem asiatischen Kulturkreis, die ohne jedes Symptom einer Notaufnahme aufgesucht hätten. Auf die Frage der Ärzte, was sie denn ohne jede Auffälligkeit hier wollten, antworteten sie, es sei ihnen von Freunden, Nachbarn und Kollegen nahegelegt worden. Die Grenze zum quasi viralen Rassismus verwischt spätestens an dieser Linie und sie wird überschritten. In Berlin-Moabit wurde eine 23-jährige Chinesin von zwei Frauen geschlagen und zu Boden geworfen. In den Beschimpfungen der beiden Angreiferinnen soll von Corona die Rede gewesen sein. Die chinesische Botschaft informiert ihre Staatsbürger auf ihrer Homepage und über die sozialen Medien bereits über drohende Provokationen in Deutschland. In Frankreich entstand der Hashtag Ich bin kein Virus, mit dem sich asiatische Menschen gegen Anfeindungen wegen des Coronavirus wehren. Die Journalistin und Bloggerin Nile aus Leipzig droht auf Twitter jedem eine Schelle an, der das Coronavirus für Rassismus instrumentalisiert und wird für diesen Tweet selbst gesperrt. Während irgendwelche AfD-Flitzpiepen gleichzeitig fordern, alle Grenzen zu schließen und das Mittelmeer dicht zu machen. Wegen Corona, sagen sie. Klar, wegen Corona. Und natürlich schließen Verschwörungstheorien ins Kraut. Corona stamme aus einem Labor in Wuhan und sei dort entwickelt worden, um einen Anti-Corona-Impfstoff zu vermarkten. Hinter einem der Patente auf einzelne Corona-Gensequenzen stecke die Stiftung von Bill Gates. Der wolle die Krankheit zu Geld machen und habe deshalb von potenziell 65 Millionen Corona-Toten weltweit gesprochen. Und natürlich verschweigen die Medien das alles und stecken mit den Eliten unter einer Decke. Nee, ist klar. Es gibt Faktenchecks zu all diesen Behauptungen, die im Internet grassieren. Wir ersparen euch das an dieser Stelle. Es gibt Dutzende Faktenchecker-Podcasts, die das besser können. Denn auch das ist Corona. Ein Thema. Viele Menschen wollen sich in diesen Tagen und Wochen über die Krankheit informieren. Viele Menschen machen sich unterschwellig Sorgen, so wie bei allen neuartigen Krankheiten. SARS, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Ebola, Kreuzfeld-Jakob, also Rinderwahn. Das waren alles Geschichten, Themen, die die Menschen umgetrieben haben. Man kann mit ihnen die eigene Agenda befördern, so wie Grenzschließungsforderer und Rassisten jetzt. Man kann aber auch, und das ist per se kein Verbrechen, damit Reichweite und Quoten und Klicks generieren. Logisch.
Wir bekommen täglich Auswertungen darüber, was unsere Zuschauer auf dem Nachrichtensender angesehen haben und was sie auf unserer Homepage geklickt haben. Corona interessiert die Menschen. Das zeigen diese Statistiken. Die Angst kann man in Zahlen sehen. Es ist keine Panik. Zu schnell wird das Thema von aktuelleren Dingen wieder in den Hintergrund gedrückt. Thüringen, Impeachment, Stürmen. Aber es kommt immer wieder in unsere Chartlisten zurück. Und wir sehen es ja auch an uns selbst. Wir lesen jede Neuigkeit über Corona mit Interesse und diesem leichten Schauer auf dem Rücken. Denn so oft uns auch Ärzte, Behörden und Politiker in bester Absicht beschwichtigen wollen, vor Panik warnen und beteuern, dass Deutschland gut vorbereitet ist auf Krankheiten dieser Art. Wir als Familie sind es nicht. Wir haben ein bisschen Desinfektionsspray, obwohl auch das in den vergangenen Wochen schon mal ausverkauft war in der Drogerie unseres Vertrauens. Wir haben Orangen und Kiwis. Wir haben diesen sauteuren Manuka-Honig, den Philipp jedes Mal ansieht wie ein Hütchenspiel auf der Straße, bevor wir alle morgens einen Löffel davon essen. Und wir haben jetzt Zedernüsse, aus der man mit unserem altersschwachen Mixer und einer Menge Geduld eine Milch herstellen kann, die angeblich die Abwehrkräfte stärkt. Die Kinder und Philipp trinken sie nur mit Obstsaft verdünnt und Philipp behauptet, das sei das Einzige, das noch widerlicher sei als Hafermilch. Also das ist das, was wir haben. Immerhin glauben die Kinder, wir seien gut vorbereitet. Wann immer es morgens Orangen, Manuka-Honig und Zedernussmilch gibt, kräht unsere kleine Lilly nach jedem Schluck und jedem Bissen: Fieberhexe, Deuet.
Richtig laut, ganz laut.
Und dann grinst sie. Ha, wird schon werden. Ist ja kein Emmerich-Film und keiner von Petersen. Hoffentlich. Unsere kleine Welt. Unser Podcast-Diary. Zu sehen und liken sind wir auf Instagram unserekleinewelt.podcast. Zu hören bekommt ihr uns alle zwei Wochen immer weltaktuell.